Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Damian Böselager. Hallo Damian.
Moin, moin, Moritz.
Damian ist auch Europaabgeordneter und vor allem ist er noch etwas, und zwar Parteigründer, und zwar von Volt. Damian, wie wird man zum Parteigründer?
Ich glaube, indem man es nicht plant, im Zweifel. Nein, ich bin ja eigentlich in der Privatwirtschaft, also fangen wir mal ein bisschen früher an. Ich habe irgendwann mal Philosophie in VWL studiert und das ist eigentlich eine schreckliche Idee, was zu studieren, weil man dann auf der einen Seite halt irgendwie labern lernt für Philosophie und auf der anderen Seite irgendwie was mit Mathe macht und danach weiß man halt überhaupt nicht mehr, was man machen soll.
Und dann wird man Berater?
Dann wird man eben Berater, genau. Wenn man nicht weiß, was man macht, wird man eben Berater.
Berät man Leute, die auch nicht wissen.
Die auch sich, genau. Also das ist echt so die Verlegenheitslösung.
Eigentlich so eine klassische Juli-Karriere, würde ich fast sagen.
Das kannst du so sehen vielleicht. Also ich habe dann ich weiß nicht, ob das auch klassisch Juli ist, aber relativ schnell gemerkt, dass so diese ganze Welt von wegen Kosten sparen und irgendwie, keine Ahnung, Effizienzen finden und keine Ahnung was, nicht so ganz mein Ding ist, und habe dann relativ schnell nach so einem Jahr da nur noch soziale und öffentliche Sektorprojekte gemacht, also zum Beispiel sowas wie SOS-Kinderdörfer-Strategie, sowas wie dann eben auch 2015 im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu sein, was relativ krass war, weil du da halt gesehen hast, wie sich die Asylanträge wirklich so aufgehäuft haben im Keller, wirklich, also physisch. und das war irgendwie eine krasse Erfahrung. Also ich hatte, glaube ich, immer schon so ein bisschen so einen Schlag in das Soziale oder Öffentliche hinein, und dann bin ich nach Amerika gegangen für einen Master Public Administration, MPA, in New York, was cool war. Ich wollte auch unbedingt dahin, um zu feiern und Spaß. und dann war das aber 2016, das heißt gerade nach dem Brexit-Referendum, was für mich, weiß nicht, wie es für dich war, aber schon irgendwie ein krasser Schock war, weil man halt irgendwie gecheckt hat, so okay, Politik entwickelt sich nicht einfach nur immer so weiter, und man kann es irgendwie so vom Seitenrand beobachten, so wie ich das zumindest mein Leben lang getan habe. Also für mich war Politik einfach schon so eine andere Welt, die einfach nichts, also ich lese...
Die nichts direkt mit dir zu tun hatte, sondern die du eher so beobachtet hast.
Korrekt, genau. Und die ich halt irgendwie auch, ja, ich habe viel Zeitung gelesen immer, und es hat mich immer interessiert und ich fand es immer spannend, ich habe mich geärgert oder gefreut, je nachdem, was halt so passiert ist, aber es hatte nie irgendwie wirklich was mit meiner Lebensrealität zu tun, in dem Sinne, dass ich irgendwie dachte, okay, ich muss da rein, ich muss da was verändern. Und ich glaube, Brexit war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen so einen Schock bekommen habe, gedacht habe, okay, ehrlich gesagt, diese komischen Nationalisten und sozusagen Anti-Zusammenwachs-Menschen, die sind irgendwie ganz schön stark. Und dann war ich in Amerika im Wahlkampfzentrum von Hillary Clinton in der Wahlnacht, weil ein Freund von mir das Modell geschrieben hat, also mit so ein paar anderen Leuten programmiert hat, das entschieden hat, wo wie viel Geld eingesetzt wird im Wahlkampf, wie kriegen wir sozusagen Wechselwähler überzeugt, wie kriegen wir sozusagen Leute dazu nicht zu wählen, wenn sie Trump, also Leute so Zeuge, und auch wo soll Obama hinfliegen und so. Das hatten die alles aus so einem R-Modell sozusagen basiert ausgerechnet, anscheinend nicht so gut.
Nicht so gut ausgerechnet, ja.
Und dann,
oder das Modell hat halt nicht genug geholfen.
Ja, es hat halt, ich glaube auch, du kannst also auch durch die smartesten Wahlkampftechnologien wahrscheinlich auch nicht alles reißen. Naja, und dann waren wir halt da irgendwie im John Javits Center in New York, und ich erinnere mich noch halt, wie da halt irgendwie so die ganzen Leute um mich rum waren und Katy Perry auf der Bühne war und der Bischof von New York irgendwie krass gesagt hat, so, bless my first female president und keine Ahnung was, und dann irgendwann...
Dann was? Irgendwann Trump.
Ja, dann wurde es halt irgendwann leerer und irgendwann haben die Leute sich halt hingesetzt, weil sie die Zahlen gesehen haben, und dann haben sie angefangen zu weinen. Und das muss man sich halt so vorstellen, es sind halt so 20.000, 30.000 Leute um dich herum, die halt auf dem Boden sitzen und weinen und so. Und ich war halt irgendwie schon auch krass geschockt nochmal. Und ich glaube, es ist so der zweite Moment, wo ich so dachte, okay, irgendwie kann es halt auch schief gehen mit der Politik.
Die Einschläge kommen näher.
So. Und dann habe ich halt eben mit einem italienischen Freund und einer französischen Freundin irgendwie zurück nach Europa geschaut, und da war halt gerade die AfD im Wahlkampf, also hat sich vorbereitet auf den Bundestagswahlkampf. Marine Le Pen hat einen super starken Wahlkampf gefahren gegen Macron. Und Geert Wilders war natürlich am Start. Und dann in Italien, was für meinen italienischen Co-Gründer auch richtig relevant war, ist Renzi dann zurückgetreten und über so ein Verfassungsreferendum und so. Und dann kam halt Lega und Cinque Stelle. Also
das, aber okay, ja. Jetzt sozusagen die Vorgeschichte habe ich verstanden. Aber dann habt ihr drei, ein Deutscher, eine Französin und ein Italiener, euch hingesetzt und gesagt, okay, jetzt zack, europäische Partei.
Wir haben dann gedacht, die ganzen Themen, die uns eigentlich wichtig sind, ja, also aus meiner Historie dann heraus, dieses ganze Thema Migration, Asyl muss europäisch passieren, aber auch egal, ob es jetzt Klimawandel ist oder auch Digitalisierung, oder es sind alles so Themen, die irgendwie größer werden Und trotzdem steigt der Nationalismus in den einzelnen Ländern. Dann haben wir gesagt, okay, der einzige Weg, um das zu verändern, wäre tatsächlich genau das Gegenmodell zu diesen nationalistischen rechten Tendenzen aufzubauen. Und das ist eine richtige europäische Partei, die sich eigentlich vor allen Dingen dafür einsetzt, dass wir als Europa stärker zusammenwachsen und dass wir in der Lage sind, halt eben Entscheidungen auch auf europäischer Ebene zu treffen, die irgendwie funktionieren. So, und das ist halt in vielen Bereichen noch nicht der Fall. Wie du ja auch ab und zu mal in der Presse versuchst, glaube ich, zu sagen. Und das war halt so die Idee. Und dann haben wir angefangen, haben wir gepostet, dann sind irgendwie immer mehr Leute dazugekommen. Wir hatten so eine schrottige...
Wie ist das jetzt für dich? Weil ich meine, ich glaube, die Zuhörer meines Podcasts, denke ich mal, sind auch Politik interessiert, sind vor allem auch Europa interessiert. Ich glaube, denen muss man nicht erklären, was mittlerweile nicht mehr erklären, was Volt ist. Aber wie ist das jetzt für einen, wenn man dann irgendwie weiß, da treten jetzt schon irgendwo in fast ganz Europa Volt-Parteien oder die Volt-Partei sozusagen an? Ist schon irgendwie auch krass, oder?
Ja, also wie fühlst du dich dabei? Ich glaube, das Wichtigste dabei ist zu verstehen, man kann natürlich eine Idee haben und damit anfangen, aber dann gibt es natürlich tausende Menschen, die sie dann zur Realität machen. Mhm. Aber natürlich ist das krass für mich. Also ich schon beim Bundestagswahlkampf irgendwie in Düren rumzufahren auf dem Land und dann so Volt-Poster zu sehen, ist auch schon krass. Mhm. Wenn ich jetzt aber gehört habe, vor zwei Tagen wurde halt in Bulgarien eben auch ein Volt Mensch ins nationale Parlament gewählt und wird wahrscheinlich noch eine Frau nachrücken. Und dann in den Niederlanden haben wir auch schon drei Leute im nationalen Parlament, in der Tweede Kammer und so. Das ist total krass, auf jeden Fall.
Und du bist der einzige MEP von Volt, also das einzige Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie ist das? Weil das muss ja so für Volt, ist das ja quasi wahrscheinlich
das Nonplusultra.
Das Nonplusultra. Fliegst du da nur über die Veranstaltung? Also wie ist das, wenn du da kommst? Ist das dann so, wow, unser Europaabgeordneter? Also wie ist das dann für dich?
Ich glaube schon, dass in den Menschen einfach so Bilder natürlich entstehen, oh, der hat das irgendwie gegründet oder irgendwie, der ist unser Europaabgeordneter und der steht da irgendwie, kennst du ja selber diese Videos dann im Plenum und so und der sagt da irgendwelche Sachen. Also du sagst es oft sehr viel eloquenter als ich, aber ich finde das Wichtige für mich ist, diese Reise war so krass kurz. Ja. Ich bin jetzt irgendwie, wann haben wir gegründet? 2017, das heißt, ich bin jetzt 4 Jahre irgendwie dabei. Ich habe mich natürlich verändert, aber im Grunde bin ich noch der gleiche Idiot, der ich halt war, als ich irgendwie da im Studentenzimmer saß. Wir gründen jetzt eine europäische Partei.
Also habt ihr das dann irgendwie so aufgeschrieben auf dem Bierdeckel, was das so, so stelle ich mir das so vor gerade. Also ich glaube, da war doch bestimmt auch Alkohol, war da Alkohol?
Immer irgendwo Alkohol.
So, und dann ja, irgendwie war, so ein Zettel, irgendwie, ich stelle mir das so vor, ja, dann, wie seid ihr dann auf den Namen gekommen?
Das war ein chinesisches Restaurant.
Ein chinesisches Restaurant.
Ja, also der...
Also China ist auch noch schuld.
Ja, natürlich ist
China. China ist hier immer, in Europa immer jetzt ganz wichtig, China, ja. Alles hat irgendwie mit China zu tun.
Oder Taiwan oder so.
Ja, genau.
Ja, ich weiß nicht, ob es taiwanesisch war,
muss ich mal anschauen. Okay, das wäre mal ein wichtiger Unterschied.
Aber ja, gut, danke. Es gibt viele politisch unkorrekte Kommentare. Aber im Grunde war es so, dass dieser Italiener halt meinte so, hey, okay, ich will das jetzt, glaube ich, ich will jetzt eine italienische Partei aufbauen.
Yeah.
Und dann meinte, ich zahle dir ein Mittagessen in New York, wenn du mir hilfst. Und Mittagessen in New York ist relativ teuer. Also das ist ganz so. Aber dann gibt es ja diesen bescheuerten Spruch, there's no free lunch. Ja? Okay. Also es gibt halt auch da kein free lunch, sondern
der hat da sieht man halt wieder den VWLer auch noch.
Ja. Okay. Hat mich dann doch irgendwie dann relativ schnell reingezogen. Ne? Und dann haben, es ist schon so, dass wir am Anfang, glaube ich, da in diesem chinesischen Restaurant da saßen und dann irgendwie so, okay, das mal. Aber wir hießen am Anfang anders. Wir hießen am Anfang Vox Europa, weil Stimme Europas. Das war so, die Leute wieder eine Stimme
geben. Und dann gab es Vox in Spanien und dann habt ihr euch gedacht,
wir waren
doch nicht so ein guter Name.
Ja, genau, erste Reise zu den ersten Sympathisanten, so den Leuten, die halt irgendwie Vox damals aufbauen wollten für uns in Spanien und die haben uns eigentlich gesagt, das ist eine super geile Idee,
aber ist ein scheiß
forget the name. Ja. So, nein, wir haben diesen Namen jetzt gerade in allen Ländern ausgerollt, wir werden das jetzt nicht weiter. Da gab es riesige Diskussionen und so. Ich dachte, okay, du kannst hier keine europäische Partei aufbauen und auf das spanische Kapitel von Anfang an vergessen. Und so, wenn du sagst, okay, also dann haben wir halt irgendwie uns umbenannt und haben dann...
Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, wieder was klein.
Es war mega geil, wir sind so eine Branding-Expertin und die hat uns so schlechte Namen vorgestellt. Hey. So, Pax war einer, der andere war Pax. One. So, also Leute so,
okay, ja cool. Jetzt, ich verstehe total, so das Momentum und also die, auch die Erklärung sozusagen, auch Brexit, Trump, ich glaube, das waren so Einstiege. Ich erinnere mich noch, ich war in der Brexit-Nacht, habe ich bei meiner Oma übernachtet. Wir haben das abends noch so geguckt und sind dann so ins Bett gegangen, relativ beruhigt eigentlich. Und dann kam morgens das Ergebnis und ich weiß noch, meine Oma ist ja ist im Zweiten Weltkrieg geflüchtet aus Ostpreußen und hat mir immer dieses Gefühl gegeben, also Krieg ist das Allerschlimmste. Und sie sagte an dem Morgen zu mir, und das weiß ich noch ganz genau, sagte sie zu mir, Moritz, pass mir auf, dass es nicht wieder Krieg in Europa gibt, als der Brexit stattgefunden hat. Und das war, also ich kann das total verstehen, auch dass man, also ich war da schon sozusagen politisiert und schon voll unterwegs in der Partei. Aber deswegen verstehe ich auch total, dass man da sagt, jetzt macht man was und so weiter. Ein kritischer Gedanke, ich verstehe, dass man so einen Gegenpol setzen will, dass man sagen, wir brauchen jetzt diese europäische Überzeugung. Ich frage mich nur, müssen wir die europäische Überzeugung bei den Leuten möglicherweise, die eh schon europäisch überzeugt sind, noch stärker machen? Brauchen wir sozusagen, also ist die europäische Partei die Lösung oder ist die Lösung, nationale Parteien europäischer zu machen? Also ich glaube, das ist sozusagen der Gegensatz, der hier gerade am Tisch sitzt, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir müssen eigentlich die mitnehmen, die nicht, also wie kriegen wir eigentlich mal die Nicht-Erasmus-Leute dazu, von Europa begeistert zu sein. Ich hatte neulich ein Erlebnis, da war ich im NRW unterwegs, FDP-Kreisverband, ich sag jetzt nicht wo. Ich sag mal so, da waren mehrere so mittelalte, ältere Mitglieder. Und nachdem ich da so eine Stunde irgendwie vorgetragen hatte, diskutiert hatte, und da sagt einer, ja, also Moritz, ich muss schon sagen, ich habe ja sonst eigentlich immer Angst vor dem, was so aus Europa kommt. Da kommt eigentlich selten was Gutes. Da kommt vor allem Bürokratie und. Aber ich muss sagen, heute, wie du das mal alles so erklärt hast und so weiter, da habe ich jetzt, hast du mir ein wenig Angst genommen. Und ich denke, manchmal müssen wir nicht mehr Fokus in unserer politischen Arbeit darauf setzen, diesen Leuten, die irgendwo auch enttäuscht sind, nicht ganz so begeistert sind, vielleicht nicht so natürlich über Erasmus-Semester und, diesen Zugang zu Europa haben, müssen wir nicht viel mehr Fokus darauf setzen, wenn wir Europa wirklich voranbekommen wollen, dass wir die irgendwie überzeugen.
Ja.
Und da mein Anschluss, schafft das Volt, weil die vielleicht sofort quasi, also die sagen, nee, also Europapartei, das ist nichts, da so, reicht ihr die überhaupt? Ja. Also das ist so ein bisschen, was ich überlege, wo man natürlich immer die Debatte ist, muss man jetzt proeuropäischer sein, muss man noch mehr Europa und so weiter, wie kriegt man die Leute dann mit? Drehen die dann nicht komplett ab? Das ist so ein bisschen so eine Frage, wo ich auch noch nicht entschieden bin.
Super gute Frage. Also es gibt verschiedene Antworten darauf. Die erste ist, die AfD hat mit ihrer Existenz alleine alle anderen Parteien beeinflusst. Ja? Das politische Parteiengefüge verändert sich durch neue Parteien. Mhm. So. Das heißt, die Einschätzung, dass nationale Parteien europäischer werden müssen und sich auch eine klare Vision davon schaffen müssen, wie sie ja vielleicht noch in den Parteien vor 20 Jahren herrschte oder 30 Jahren, wo es mit Europa hingehen soll, was ist eigentlich die Idee, was ist unsere Vision, das fehlt und das müssen nationale Parteien machen. Und deswegen ist es für mich wichtig, mit Volt möglichst laut zu sein und auch dir möglichst auf die Nerven zu gehen und dadurch zu schaffen, dass ihr euch verhalten müsst zu uns. Mhm. Also meine Theory of Change, wenn du willst, ist auf der einen Seite Leute neu für Politik zu begeistern. Die zweite ist aber auch eben die traditionellen Parteien dazu zu bringen, zu sagen, okay, wir müssen ehrlich gesagt auf diese Frage von Volt
Antworten finden.
Ja, Antworten finden. So, das
du meinst sozusagen, ich muss mich ärgern, dass irgendwie großstädtische Studentenmilieus bei der Kommunalwahl in NRW zu viel Volt wählen und zu wenig aus meiner Sicht Julius und FDP. Und dann frage ich sozusagen, wie kriegen wir die wieder zurück? Correct. Das ist das, was ihr erzeugen wollt. Sozusagen, was andere Parteien mit der AfD oder was die AfD irgendwie erzeugt hat.
Es ist eigentlich eine Challenge. Es ist eine Challenge zu sagen, okay, also vielleicht habt ihr einfach gerade, also warum bin ich in die Politik gegangen? Ganz simpel zusammengefasst, weil ich das Gefühl habe, historisch verändert sich gerade was in die falsche Richtung. Mhm. Ganz simpel. So, und was ich versuche, ist durch einen Einstich diese Historie zumindest so ein bisschen zu verändern und wieder auf eine andere Trajektorie zu bringen. Und dafür müssen traditionelle Parteien oder nationale Parteien sich dazu verhalten und hoffentlich ihre Meinung ändern. Je stärker wir werden, desto mehr werden sich hoffentlich andere Parteien auch sagen, okay, wir müssen wieder zurückdrängen, wir müssen auch eine klare Vision dafür entwickeln, wo es mit Europa hingeht. Und ich glaube, es reicht nicht, nur zu sagen, wir wollen eine europäische Republik oder wir wollen irgendwie, was weiß ich, eine Verfassung oder so, sondern man muss, glaube ich, in seinem Kopf klar kriegen, was ist meine Zeitleiste, also wo, in welchen Tagen denke
ich. Welche Schritte
und setze ich, was ist eigentlich für mich der nächste Schritt, um dahin zu kommen? Ja, weil ich glaube, ganz oft gibt es diese Proklamation, wir wollen das, aber es gibt gar nicht dann die Idee, wie ich das jetzt auf mich heute anwende als Politiker. Und ich glaube, dass dann ganz starkes Führungsproblem herrscht. Also du fragst, wie zu berechtigt, ja, du hast sozusagen Führung ausgelebt, indem du Leute von Europa überzeugst im FDP-Kreisverband. Und ich finde, das müsste auf nationaler Ebene viel mehr passieren, dass Politiker sich auch hinstellen und sagen, ich bin Olaf Scholz oder wer auch immer und ich sage euch Leute, wir werden nur, indem wir jetzt konkret Schritte für Europa machen, es hinkriegen, dass dieses Ding uns nicht um die Ohren fliegt und Orban und keine Ahnung, Polen und wie auch immer so alles irgendwie so. Und das zu verstehen, das ist super wichtig und ehrlich gesagt ist, glaube ich, die Relevanz von dieser Message über die Zeit seit 2017, seit wir angefangen haben, immer nur stärker geworden. Yeah. Also diese Welle der Nationalisierung und der Vorstellung davon, dass Europa besser funktionieren würde, wenn es einzelne Nationalstaaten gäbe, die vielleicht so eine Sekretariatsgeschichte in der Kommission haben, aber bloß kein Parlament so ungefähr, das ist ja, wird ja immer stärker. Mhm. Und ich finde, da müssen wir wirklich uns überlegen, wie wir dagegen irgendwas setzen können. Und das ist so eigentlich das ist die Grundidee.
Das ist ein sehr valides Argument. Das muss man wirklich sagen, das für meine Hörer. Deswegen diskutiere ich eigentlich so gerne mit dem Damian, weil ich denke immer, ich habe das mega gute Argument, wie ich mir jetzt wieder um die Ohren hauen kann, dass das eigentlich irgendwie so klassische Parteien doch gar nicht so. Wir haben schon häufiger diskutiert. Ich erinnere mich auch an eine sehr hitzige Debatte in der Europawahl. Da kamst du mit so einem riesigen Schwung, glaube ich, so, ihr kamt so in dem Europaschwung da an und irgendwie Essen da saßen alles, in Essen und da saßen natürlich auch irgendwie jede Menge überzeugte Voltler im Publikum. Und irgendwann habe ich so leicht arrogant, weil es mich genervt hat, wie ich dann manchmal so ein bisschen bin, habe ich irgendwie gesagt, ihr könnt ihr ja machen, so unter dem Motto, und dann gab's riesige Tumulte im Publikum. Hinterher sind die ganzen anderen traditionellen Parteien zu mir gekommen. Gut, dass du dir mal ein bisschen hier. Aber das ist ja immer so ein bisschen lustig. Aber ich finde immer, du hast immer, also das ist ein sehr valides Argument, sozusagen einfach, du versuchst quasi einen Stein ins Wasser zu werfen, der Wellen in die andere Richtung schlägt. Und das ist ein mega, mega, mega gutes Argument.
Ich glaube, die zweite Idee, die da mitherrscht, ist dieses, was ich vorhin auch genannt habe, Leute wieder für Politik zu begeistern. Mhm. Also das kommt mehr aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich ja gesagt habe, dass es für mich irgendwie so eine, für viele Menschen aus meinem Freundeskreis und bei mir so eine Scheibe gibt zwischen meiner Welt und der Welt der Politik dort in der Zeitung so ungefähr. Und ich glaube, wenn man das wieder ein bisschen aufbrechen kann und wenn man irgendwie sagen kann, so ey Leute, wenn ihr jetzt eure 10 Freunde mitnehmt, in irgendeinen Ortsverband eintretet, ihr seid der Ortsverband. Ja? Also es ist nicht mehr immer so natürlich, aber es ist schon so, dass super wenig Leute in der Politik oder in den Parteien sind und Parteien sind immer noch die Leute, die irgendwie halt Kandidaten
und das Kandidaten ist leider aufstellen. Ja selbst bei den etablierteren Parteien, also jetzt ist die FDP keine Massenpartei, aber ich würde auch selbst da sagen, wenn du 10 Leute in den Ortsverband nimmst, dann wird es zumindest im Ortsverband ungemütlich.
SPD Berlin-Mitte, einfach nur, weil ich als Beispiel habe, weiß ich, haben die, glaube ich, 200 Leute. Ja. Davon sind 3 aktiv oder 2 aktiv beim Poster hängen.
Ja.
Also wenn du da irgendwie mit 10 Leuten, aktiven Leuten reingehst, dann bist du die Mehrheit. Also natürlich musst du dann noch Abstimmungen machen, keine Ahnung was, aber es gibt sozusagen super durchlässige, Demokratie ist super durchlässig und Parteiendemokratie, glaube ich, super durchlässig. Und wenn man halt irgendwie Leute wieder dafür begeistern könnte und sagen könnte, hey, schreib einfach deinem nächsten Ortsverband, egal welche Partei, FDP, Grüne, CDU, SPD, so, schreib dir
was einfach. Was ich ja geil finde auch an Volt, sozusagen, oder an der ist, dass ihr Parteiendemokratie macht. Weil es gibt ja auch ganz viel so, wir engagieren uns nur zu dem einen Thema und wir machen nur dieses und so weiter, wo, glaube ich, so ein bisschen die verloren geht, dass also Demokratie und Parteiendemokratie auch eigentlich ziemlich durchlässig ist, wenn man sich das mal anschaut. Mittlerweile vor allem, ich glaube, das wird noch zunehmen, wenn wir den demografischen Wandel, der bei den Parteien, wenn der richtig einkickt, dann wird das noch krasser. Aber was ich finde, also ich finde wenigstens gut, dass ihr sagt, Partei, ja, weil ich finde, sonst hat man dieses, wir neigen dazu, zu so einer Gesellschaft des Single Issue zu werden, was mich gerade persönlich so ein bisschen aus so einer Dienstleistungshaltung, ne? Ich sitze so am Sofa und bestelle mir irgendwie das lass mir irgendwie das Essen liefern. So sehen viele Demokratie. So unter dem Motto, ja, das ist mir jetzt wichtig, das Thema. Dass da auch Leute irgendwie, dass es gerade eine Qualität ist, dass irgendjemand in einem Gemeindeausschuss sitzt und über die Straße so und so, wo er gar nicht wohnt, entscheidet. Und deswegen, ne, also nicht diese Bürgerinitiativen, sonst was, ist alles auch Demokratie. Aber ich glaube auch sozusagen Parteiendemokratie, wo Interessen gebündelt werden, die mich nicht alle hundertprozentig total interessieren, wo ich nicht die persönliche Betroffenheit immer habe, ist eigentlich etwas, was total schön ist, ja, und total wichtig ist.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, um mal vielleicht ein Kompliment zurückzugeben, ich habe erst mit dem Einstieg in die Politik verstanden, wie krass hart dieser Job ist, ja. Also wie viele Leute, viele Abende, und wir hatten uns ja mal am anderen Abend drüber unterhalten, aber auch viele Wochenenden ihres Lebens damit verbracht haben, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und das wird dann irgendwie, kann man von außen so sehen, oh, die machen nichts anderes. Oder du siehst halt irgendwie diesen Einsatz, der auch da besteht. Also ich, meine erste Diskussion war mit Alexander Lambsdorff witzigerweise jemals, also erste Debatte. Ja. Und dann habe ich ihn gesehen und wie er da halt, das war vor sehr einem älteren Publikum, da irgendwie das gesagt hat. Und ich wusste einfach, dieser Mann, der macht das seit Jahren, Jahrzehnten, irgendwie da zu stehen und den Leuten irgendwie Politik zu erklären und auch irgendwie zu sagen was und zuzuhören und so. Und da ist mein Respekt auch schon massiv gestiegen, davor das zu machen. Also ich glaube auch, es ist schon okay und wichtig, wenn draußen Leute sozusagen mit Transparenten für ein Thema dastehen.
Klar.
Aber du brauchst halt auch genug Leute drin, die diesen Druck auch aufnehmen und das versuchen auch umzusetzen. Und ja, klar, ich bin voll bei dir. Ich glaube, wir müssen viel mehr Leute da reinziehen in die Politik. Und solange wir halt in der Parteiendemokratie leben, ist dieses ganze Gelaber von Liquid Democracy zwar nett, aber es ist nicht Realität. Und Realität ist Parteiendemokratie. Das heißt, wenn man irgendwas verändern möchte, muss man in die Parteien und in die Parlamente gehen, um das zu tun.
Super. Dann haben wir Parteien jetzt abgehakt, weil ich gucke nämlich so ein bisschen auf die Uhr, man muss wissen, wir haben erst den Raum nicht so richtig gefunden oder das Studio und so und sitzen jetzt hier im Parlament und haben schon gesagt bekommen, um 10, also in 8 Minuten ist hier dieses Studio weg und deswegen will ich noch ganz schnell, wollte ich eigentlich viel mehr machen, in Themen reinspringen, die du machst, weil ich finde an dir, das jetzt hast du schon eben so ein schönes Lob für meine Reden gegeben, jetzt gebe ich ein Lob zurück, an dir sieht man, wie viel man doch als einzelner Abgeordneter auch hier machen kann, vor allem als ganz einzelner Abgeordneter, der du aber bist, Teil der Grünen-Fraktion. Wenn ich es richtig, ich glaube, ich habe sogar im Kopf, was der Damian alles schon an Files bearbeitet hat, sozusagen als Berichterstatter, Schattenberichterstatter, habe ich schon mal in verschiedenen Folgen erklärt. Wenn ihr das gerade nicht wisst, schaut mal in eine andere Folge. Schaffe ich jetzt nicht zu erklären, was Schattenberichterstatter ist. Du warst Berichterstatter für den Haushalt des EPs und der anderen Institutionen. Mega wichtige Sache. Schattenberichterstatter, glaube ich, beim RRF, also bei dem ganzen Wiederaufbaufonds. Dann machst du, glaube ich, Data Governance Act. Und bei Migrationsfiles, meine ich, hast du auch irgendwie.
Habe ich die blaue Karte, also die europäische Visa für talentierte Leute sozusagen gemacht. Ja. Und arbeite da an der Krisenregulierung. Das ist sozusagen, was, wenn 2015 sich wiederholt. Also das ist echt, wenn du willst, der Schluss zu dem, warum ich auch mal irgendwann politisch aktiv geworden bin, diese ganze Frage des Asyls. Und dann habe ich noch den angestoßen, ein Initiativbericht zu Arbeitsmigration als Ganzes.
Stimmt, ja.
Den habe ich dann auch mitverfasst. Da habe ich auch ein Pilotprojekt eingereicht, das ist der EU Talent Pool. Der ist jetzt auch sozusagen, wird jetzt auch vorgeschlagen von der Kommission als sozusagen eigene Initiative, was mich mega freut. Dann sitze ich noch im AFCO, also im Verfassungsausschuss, da mache ich das Wahlrecht, versuche ich dafür zu sorgen, dass wir mit 16 oder ab 16 schon wählen können für die Europawahlen und halt eine transnationale Liste einzuführen, damit man sozusagen tatsächlich auch europäische Parteien und europäische Ideen wählen kann. So, AFCO, also genau, ITRA hat mir schon gesagt, ich werde den Data Act machen. Da habe ich noch die ganzen Space-Files gebracht.
Weltraumpolitik macht er auch noch. Minuten kriege ich gerade gesagt.
Digital Europe habe ich auch noch verhandelt. Was habe ich noch verhandelt? So, dann, ja, genau.
Also wir sehen bei den...
Ich bin bei AIDA, also ich bin auch noch sozusagen Schattenberichterstatter für künstliche Intelligenz.
Also was wir damit sehen ist, bei den Grünen gibt es auf jeden Fall zu viele Files offensichtlich, die da rumliegen.
Sind in 5 Ausschüssen.
Das ist unglaublich, was die euch alles gegeben haben. Aber ich merke gerade, da wir jetzt das Signal bekommen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, müssen wir irgendwie vielleicht nochmal eine Runde, nochmal einen Podcast aufnehmen mit dir, weil wir konnten jetzt überhaupt nicht in alle Themen da reinspringen. Aber abbringen. Ich fand das Thema vorher einfach mega interessant. Parteiendemokratie, europäische Parteien, Europa, wie sieht das aus? Und
machen wir Teil 2 irgendwann.
Um Europas Zukunft wirklich zu gestalten, müssen wir drüber reden. Deswegen machen wir meinen Podcast Europa, wir müssen reden. Und es war schön, dass ich mit dir reden konnte.
Ja, tausend Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.